Ich bin der Stefan, einer der Pastoren hier und dankbar mit euch, den zweiten Advent zu feiern, in der Hoffnung, dass wir dieses Jahr Weihnachten noch einmal ganz neu erleben. Um etwas neu zu erleben, da muss man was verändern. Letzte Woche war der Vorschlag da, etwas rauszuschmeißen, etwas loszuwerden, wie einen alten Weihnachtsbaum, den man rausschmeißt, weil er piekst, weil er nicht mehr so ist, wie man ihn eigentlich möchte, wie er eigentlich sein sollte, weil er dabei stört, das festlich zu haben, das Eigentliche zu haben, Dinge rausschmeißen. Um Weihnachten etwas anderes zu machen, dafür, oder ich fange anders an. Ich habe Weihnachten mal ganz anders gefeiert, als ich das bis dahin vorher immer gemacht habe. Nach der Schule bin ich für ein Jahr nach Schweden gegangen und habe dort auch Weihnachten gefeiert. Ohne meine Familie, also meine Schwester ist zu mir gereist und wir haben gemeinsam Weihnachten gefeiert. Und es war komplett anders als alles, was davor war. Es war das erste Mal ohne meine Eltern. Und ich habe im verschneiten Schweden in meinem Zimmer gesessen und denen eine Audiodatei aufgenommen, auf eine CD gebrannt. Damals gab es noch so CDs, Scheiben. Ich weiß nicht, ob das noch jemand von euch kennt. Das konnte man noch per Post verschicken und war dann Weihnachten bei meinen Eltern. Und auf dieser CD habe ich mal erzählt, wie ich bisher immer Weihnachten erlebt habe. Mit der ruhigen Stimme meines Vaters, wenn er die Weihnachtsgeschichte vorgelesen hat. Das hektische Treiben meiner Mutter, damit alles auch Heiligabend dann richtig ist. Und das dröhnende Staubsaugerrauschen Tage vorher, was furchtbar war. Es hat immer für Streit gesorgt, weil es so eine Spannung im Haus, in unserer Wohnung verursacht hat. Dieses Dröhnen, was tagelang, also gefühlt ständig, immer durch die ganze Adventszeit hindurch, dröhnte dieser Staubsauger, damit es dann Heiligabend alles schön festlich und schön ist. Und ja, das alles habe ich hinter mich gebracht, hinter mir gelassen und habe ganz entspannt mit meiner Schwester schwedische Weihnachten gefeiert. Und dabei bemerkt, bei diesem Reflektieren, wie es mal war und wie es jetzt ist und wie anders es ist, dass Weihnachten doch tatsächlich viel mit Licht und leider auch viel mit Dunkelheit zu tun hat. Also bei uns damals, es war nicht schrecklich, nicht furchtbar. Ich hatte eine super Kindheit und Weihnachten habe ich viele schöne Erinnerungen. Aber es war doch auch schlimm manchmal. Also dieser Streit, dieses, es muss jetzt alles perfekt sein und dann passt das nicht rein, dass ein Kind quakt, dann passt das nicht rein, dass die Eltern so doof sind und das Geschenk ist auch Käse. Und ja, Weihnachten hat viel mit Licht und viel mit Dunkelheit zu tun. Weihnachten ist das Fest von Licht und Liebe. Das klingt so pathetisch, aber es ist ja dann am Ende doch wieder wahr, dass wir Weihnachten feiern und dabei feiern, dass es Licht und Liebe gibt. Ich habe einfach mal für das Licht eine Kerze mitgebracht. Das soll das symbolisieren, dass es Weihnachten richtig schön sein kann. So. Eine Kerze für das Licht. Wir feiern ja Weihnachten am 24. Dezember nicht, weil Jesus tatsächlich am 24. Dezember geboren wäre. Weiß man nicht ganz genau, vermutlich irgendwann im April. Wir feiern Weihnachten am 24. Dezember, weil das der dunkelste Tag des Jahres ist und es danach heller wird. Also zur Wintersonnenwende feiern wir Weihnachten, weil sich jemand, der das festgelegt hat, gedacht hat, das ist der perfekte Tag, weil dann kommt das Licht zurück in die Welt. Dann wird es hell. Wir feiern Weihnachten manchmal mit ganz vielen Lichtern, manchmal besonders grell und manchmal besonders schön. So habe ich es damals erlebt, manchmal besonders lichtervoll, um auch ein bisschen die Dunkelheit, die wir in den Tagen und den Stunden und den Wochen davor erlebt haben, vielleicht einfach mal zu vergessen und zu übertünchen. Und für die Liebe, um die es Weihnachten auch geht, du meinst, ich soll es ein bisschen, ich kann glaube ich einfach noch ein bisschen fest, ne, jetzt habe ich es losgemacht, Mist. Nach fest kommt lose, genau. Das wird nicht halten, oder? Ach Mann. Okay, ich stelle das mal hier runter und ihr wisst, dass da eine Kerze brennt. Das Zweite, was ich mitgebracht habe, ich halte das mal in die Kamera, ist ein Baby. So, genau. Natürlich ein Jesus-Baby, das für die Liebe steht. Denn ich glaube, alle sind hier alt genug, dass sie wissen, wo Babys herkommen. Dafür braucht man viel Liebe. Aus viel Liebe entstehen Babys. Und dieses Baby, Jesus, da fehlte der Spaß vorne. Das ist ein bisschen gemein, aber da war auch Liebe da. Also Jesus ist auch aus lauter Liebe in die Welt gekommen. Nicht, weil zwei Menschen sich geliebt haben, sondern weil Gott diese Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn, seinen einzigen Sohn gab für uns in diese Welt hinein. Licht, die Kerze und das Baby, Liebe. Licht und Liebe, darum geht es Weihnachten. Darum feiern wir Weihnachten. Damit steht Weihnachten im Gegensatz zur Dunkelheit, zu dem, wie wir unseren Alltag oftmals erleben, zu dem, wie wir diese Zeit oft erleben, oder? Diese Dunkelheit der Einsamkeit, dieser drohende Lockdown wieder, die Kontaktbeschränkungen, diese ganzen Streitereien in Familie, in Freundschaften, überall, was denn die richtigen Maßnahmen sind und wie man zum Impfen steht und zur Maske und zu all dem, was da an Stress und Streit ist. Da soll jetzt Weihnachten gefeiert werden mit Licht und Liebe. Die Dunkelheit, die nehmen wir trotzdem wahr. Dunkelheit ist trotzdem Teil unseres Lebens. Und deswegen habe ich mal eine Geschichte mitgebracht, in der es ganz viel um Dunkelheit geht. Eine biblische Geschichte aus Johannes 4. Johannes, der Evangelist, der aus den Begegnungen von Jesus erzählt. Der erzählt in Johannes 4 eine lange, aber sehr schöne Begegnung. Ich lese mal mit euch zusammen die ersten die Verse 5 bis 8 aus Johannes 4. Sein Weg, der von Jesus, der führte durch Sychar, einer samaritischen Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit und müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren an den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Und Jesus bat sie, gib mir zu trinken. In der Mittagszeit trifft Jesus eine Frau am Brunnen. Da ist erstmal keine offensichtliche Dunkelheit, aber wenn man sich das ein bisschen anschaut, das Licht des Mittags, wahrscheinlich die Hitze des Tages, die stehen für diese Frau tatsächlich für Dunkelheit. Denn warum geht eine Frau mittags in der Hitze zu einem Brunnen, um Wasser zu schöpfen? Niemand macht das mitten am Tag, wenn die Sonne brutzelt. Das macht man morgens zum Frühstück, wenn du Wasser für den ganzen Tag holst oder abends nochmal, wenn die Kühle sich über den Tag gelegt hat. Aber mittags macht man das nur, wenn man alleine sein möchte, wenn man niemanden treffen möchte. Wenn man davon ausgeht, dass man das Ganze ungesehen machen kann. Wenn man nicht angesprochen werden will. Wenn man keine Lust auf Gemeinschaft hat. Dumm gelaufen, denn da sitzt Jesus. Vielleicht kennt ihr diese leise Stimme im Kopf, wenn ihr einfach alleine sein wollt, schlecht drauf sein wollt, ihr wollt das ein bisschen feiern, dass einfach alles voll daneben ist, es euch schlecht geht und dann sitzt ihr irgendwo, bemitleidet euch selbst und dann ist da diese Stimme wie bei Jesus, gib mir zu trinken oder lächel doch mal. Oder was sagt er noch manchmal? So schlecht siehst du gar nicht aus. Irgendwelche kurzen Sätze, die dann da reinkommen und einem die schlechte Laune vermiesen wollen. Hört da mal ganz genau hin. Jesus macht genau sowas immer wieder. Der ist da, wenn es dir schlecht geht und er sagt irgendwas Skurriles. Irgendetwas, was dich aus der Fassung bricht. Irgendetwas, was dich aus dieser Situation herausholt und dir neue Gedanken einpflanzt. Hör da gut hin, wenn du dich mal wieder selbst bemitleidest, ob da nicht ein Jesus ist, der sowas sagt wie, gib mir zu trinken. Gib mir zu trinken, spricht er hier. Jesus macht den ersten Schritt auf die Frau zu. Jesus macht immer den ersten Schritt auf uns zu. Wir feiern bald Weihnachten. Da feiern wir genau das, dass Jesus den ersten Schritt auf uns zugemacht hat. Geh davon aus, dass er das immer wieder tut, dass er auf dich zukommt. Halt die Augen offen und wenn er plötzlich vor dir steht, wenn du ihn auf einmal hörst, schreck nicht weg. Jesus möchte bei dir sein. Er sucht die Gemeinschaft mit dir. Wir lesen die Geschichte mal weiter, ab Vers 9. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie, du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und den, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gibt dir lebendiges Wasser. Wenn du wüsstest, wer das eigentlich ist, der hier mit dir redet, was er eigentlich für dich hat. Wir feiern Weihnachten mit viel Prunk und Protz und tollem Essen und ganz viel Schmuck. Wenn wir wüssten, worum es eigentlich geht, wen wir da eigentlich feiern. Diesen Riesenaufwand, diese Festlichkeiten. Was tun wir nicht alles für Jesus und wozu? Zu Recht. Ich meine, wir feiern, dass Jesus zu uns gekommen ist. Aber wenn wir die Gabe, die da drin steckt, wenn wir das Geschenk erkennen würden, was Gott uns da macht, wenn wir erkennen würden, dass es wirklich um Jesus geht, wenn wir diesen Jesus tatsächlich erkennen würden, würden wir ihn dann nicht bitten, die große Sause in unserem Leben zu machen, alles gut herzurichten, es sauber zu machen, es schön zu machen, das Licht anzuknipsen, uns Licht und Liebe zu schenken. Jesus spricht hier von dem, was von seiner Gabe, die er mitbringt, von lebendigem Wasser. Lebendiges Wasser, das ist ein Synonym für Quellwasser, für Wasser, was ganz frisch aus der Quelle kommt, was gut ist, was sauber ist, was gesund ist, was erquickt und vor allem, es versiegt nicht. Dieser Brunnen von Jakob, der war voll, wenn es geregnet hat. Da hat sich Wasser drin gesammelt. Nicht nur das, was oben in den Schacht reingelaufen ist, sondern auch das, was drumherum versickert ist, hat sich dann in diesem Loch gesammelt. Und das kommt man herausholen. War auch Wasser, aber naja, nicht das gleiche wie lebendiges Wasser, wie Quellwasser. Gutes Wasser, das, was bleibt, was gut bleibt. In der Adventszeit würden wir vielleicht von einem ewigen Licht sprechen, was Gott uns da gibt, das Synonym für lebendiges Wasser, etwas Gutes, etwas, was gut tut in dieser dunklen Jahreszeit, in der Dunkelheit unseres Lebens. Etwas Gutes, was bleibt, was ewig ist, was erhellend ist, woran man sich festhalten kann, was Sicherheit gibt. Etwas, was nur gut ist. Was tun wir nicht alles, um dieses Gefühl zu haben von Sicherheit, von Gutem, um unsere Sehnsüchte, von denen Michael eben gesprochen hat, die zu stillen, wo wir aufs Meer blicken und spüren, es ist nicht das, was ich mir eigentlich wünsche. Irgendwie ist da immer noch ein Loch in meinem Herzen. Irgendwie fehlt mir noch was. Und womit versuchen wir das alles zu füllen? Mit welchen Ersatzbefriedigungen? Mit welcher Ablenkung? Mit welchen Beziehungen? Irgendwie versuchen wir diese Sehnsucht, die wir haben, nach Gutem, mit irgendetwas zu füllen. Und Jesus bietet uns an, uns lebendiges Wasser zu geben, uns ewiges Licht zu sein. Er bietet uns an, das, was wir suchen, das, was wir brauchen, etwas, das, was bleibt. Jesus und die Frau unterhalten sich weiter über dieses lebendige Wasser, was das sein könnte, über den Brunnen von Jakob. Und Jesus sagt dann, mein Wasser, was ich dir anbiete, das ist so gut, du wirst danach nicht mehr Durst haben. Und die Frau überlegt ein bisschen und in diesem Hin und Her sagt sie am Ende, okay, dann gib mir dieses Wasser. Dann möchte ich das gerne haben. Die Frau erkennt, dass dieser Jesus irgendwie tatsächlich vielleicht was haben könnte, was wirklich gut ist, was die Sehnsüchte stillt. Sie hat eine Ahnung, worum es gehen könnte, dass etwas Gutes ist. Sie hat es nicht voll verstanden, offensichtlich nicht, weil sie sagt, ja, dann gib mir mal das Wasser, dann brauche ich nicht hier immer zu dem Brunnen laufen. Das klingt gut. Sie hat die Ahnung, dass Jesus tatsächlich etwas hat, lebendiges Wasser, ewiges Licht, was ihr in ihrem Leben guttun würde. Sie lässt sich darauf ein und schenkt vorsichtig Vertrauen. Gib mir dieses Wasser. Jesus, ich möchte dein Licht in meinem Leben haben. Ich möchte das haben. Ein vorsichtiges, zögerndes, ja, gib mir das. Was sagt Jesus dann dazu? Ab Vers 16 spricht Jesus zu ihr. Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus sagt zu ihr, das hast du richtig gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. War klar, oder? Wir öffnen uns Jesus ein bisschen und da kommt die mega Moralkeule. Kabums! War klar, typisch Kirche. Kommt immer gleich mit, das machst du alles falsch und das ist verkehrt, kommt sie sofort um die Ecke. Warum stellt Jesus sie bloß? Tut er überhaupt nicht. Das tut er überhaupt nicht. Der Hintergrund ist, den sollte man wissen, dass eine Frau damals sich nicht scheiden lassen konnte. Sie konnte gar nicht 5 Männer verlassen, das war rechtlich nicht möglich. 5 Männer haben sie verlassen. 5-mal wurde sie zurückgelassen. Und jetzt ist da ein sechster Mann, der kümmert sich irgendwie um sie. Vielleicht darf sie bei ihm wohnen, aber heiraten will er sie nicht mehr. Also nach fünf Männern, wenn sie nicht in der Lage war, fünf Männer zu halten, dann will der sechste auch nicht mehr. Da ist so eine Verletzung drin bei der Frau. Das ist ihre Wunde. Trotz brennender Sonne steht die Frau im Dunkeln, in der Einsamkeit, verlassen, immer wieder. Ganz im Dunkeln steht sie da, versucht im Dunkeln, in ihrer Dunkelheit zum Brunnen zu laufen, um sich Wasser zu holen. Und Jesus sagt, du, ich sehe dich. Ich sehe dich, ich sehe deine Geschichte. Ich sehe, wie es dir geht. Ich sehe, wie einsam du bist. Und ich bin hier, in dieser brennenden Hitze, sitze ich neben dir und habe Gemeinschaft mit dir. Ich sehe dich. Ich habe keine Ansprüche an dich. Ich habe keinen Vorwurf an dich. Ich bin einfach nur bei dir. Ich bin da und ich sehe dich mit deinen Verletzungen, mit deiner Zerbrochenheit. Ich bringe dir Licht in deine Dunkelheit. Ich komme in Liebe, ohne Vorwürfe. Jesus bietet ewiges Licht und lebendiges Wasser. Er bietet das Gute an, Liebe, Annahme, einfach da sein in all den Verletzungen, in all den Wunden. Ich bin da. In all deinen Verletzungen, in all deinen Wunden ist Jesus da. Und er heilt irgendwie. Wenn Gott kommt, dann passiert irgendwas. Und er kommt in das Schlimme, in das Zerbrochene. Ich meine, er kommt nach Bethlehem, in die Stadt, aus der nichts Gutes kommt. In ein Dorf, in einen Stall, bei den Tieren. Das ist das Letzte, was man mit königlich verbinden würde. Er kommt in eine kaputte Welt, wird von einer Jungfrau geboren. Was ist das für soziale Schwierigkeiten, wenn der Mann nicht sagen kann, das ist mein Kind, der sieht nicht aus wie ich, der sieht irgendwie eher cool und göttlich aus, aber das ist irgendwie, ich muss ihn annehmen. Und dann gehen sie auf die Flucht. Was ist das für ein Start in ein Leben? Jesus kommt genau da rein, in das Kaputte, in das Zerstörte, in das Schwierige, in das, was wehtut, in das, was Probleme macht. Genau dort hinein kommt Jesus. Weihnachten heißt, Gott kommt in die Dunkelheit, in deine Dunkelheit, mit Licht und mit Liebe, mit lebendigem Wasser. Ich weiß nicht, was deine Dunkelheit ist. Ich gehe davon aus, dass du Dunkelheit hast, dass du das kennst, dass du heute Morgen vielleicht auch Dunkelheit mit dir rumschleppst. Dinge, die du dir am liebsten gar nicht anschaust in deinem Herzen. Erinnerungen, die du versuchst auszublenden. Gott möchte da rein. Und das kann ein unangenehmer, vielleicht schmerzhafter Moment sein, wie die Frau das erlebt hat. Da sitzt sie, schöpft Wasser und wird auf das, was sie zutiefst verletzt, ihre größte Not, wird sie angesprochen. Das war bestimmt nicht schön. Aber was ist die Alternative? Was ist die Alternative, mit unserer Dunkelheit umzugehen? Wir können Gott reinlassen oder wir können es verneinen, es ignorieren, es aussitzen, es irgendwie aushalten und langsam dabei sterben. Wir können mit der Dunkelheit weiterleben oder wir können Gott Licht darin sein lassen. Das Grandiose an einer Kerze, an Licht ist, wenn es dunkel ist und du machst das Licht an, dann ist die Dunkelheit einfach weg, per Definition, weil dann ist Licht da. Da ist nicht viel mehr nötig, außer dass Gott Licht anmacht, dass die Kerze angezündet wird. Und schon ist die Dunkelheit weniger. Es verschwindet vielleicht, einfach weil Gott so ist. Weil Gott da, wo er ist, da heilt er. Lass Gott da rein. Lass Gott in deine Dunkelheit. Mein größter Wunsch heute für den zweiten Advent ist, dass jedes Mal, wenn du irgendeine Kerze anzündest, und es werden noch einige bis Weihnachten sein, glaube ich, jedes Mal, wenn du den Stecker deiner Lichterkette in die Steckdose steckst, jedes Mal, wenn du den Lichtschalter anmachst, dass du dich dann daran erinnerst, dass Gott Licht in dein Leben bringen möchte, dass Gott deine Dunkelheit verschwinden lassen möchte, einfach dadurch, dass er da ist, dass du dich daran erinnerst, jedes Mal, wenn irgendwo ein Licht angeht, dass Gott mit Licht und Liebe in dein Leben hinein möchte. Und das, was du verbirgst, das, was dir Schmerzen bereitet, da, wo du verletzt bist, dass du da Gott dran lässt. Noch ein bisschen weiter im Text, Vers 28. Also es entwickelt sich ein spannendes Gespräch, was leider viel zu groß ist für den Morgen hier. Lest das gerne nochmal nach, Johannes 4. Wir springen mal zu Vers 28. Da ließ die Frau, also nach dem Gespräch, ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt und spricht zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob er nicht der Christus ist, ob er nicht das Licht der Welt ist, ob er nicht der Messias ist, den Gott in unsere Welt hineinschicken möchte. Das liest sich wie das Ende der Geschichte. Mit einem Wow-Effekt, wenn man es genau liest. Weil diese Frau läuft in die Gemeinschaft, wo sie eigentlich ausgestoßen ist, wo sie die Verletzung erlebt, wo alle Leute wissen, wer sie ist. Das ist die Frau, die keinen Mann halten kann. Das ist die Frau, die jetzt beim Sechsten wohnt. Das ist die Frau, die bam, 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 bam. Und sie läuft genau dorthin und erzählt, muss ihre Freude teilen. Mir ist was passiert. Ich hatte eine Begegnung. Bei mir ist ein Licht angegangen. Ich komme zu euch. Ich muss wer anders sein, weil ich zu euch komme und meine Freude mit euch teile. Jesus ist dahin gekommen. Sie ist Jesus begegnet, dem lebendigen Wasser, dem ewigen Licht der vollkommenen Liebe. Jede Begegnung mit Jesus ist eine Begegnung im Licht und mit Liebe. Es macht etwas. Ich weiß nicht, was es mit der Frau gemacht hat, was ihre Gedanken waren. Die sind leider nicht überliefert. Bestimmt auch deswegen nicht, weil die Berührung mit Licht und Liebe immer was ganz Persönliches ist, immer etwas Individuelles ist, irgendetwas. Liebe ist halt kein Schema. Da, wo dir Liebe begegnet, da ist das nicht, okay, dann passiert das und dann passiert das, sondern Liebe macht etwas mit uns. Etwas ganz Persönliches, was mit deiner Dunkelheit, was mit deinen Verletzungen, sie verändert. Liebe verändert. Lohnt sich der Versuch, sich dieser Liebe, diesem Licht auszuliefern? Lohnt sich der Versuch, dass du deine Liebe Jesus hinhältst? Lohnt es sich für dich, Weihnachten zu feiern? Das alleine ist schon dickes Brett, sich über die eigenen Dunkelheiten Gedanken zu machen, die wahrzunehmen und sie vor Gott zu bringen und Jesus dort hineinzulassen. Die Verletzungen, die Scham, die Schwierigkeiten, die was auch immer du mit dir rumschleppst. Das ist schon nicht so ohne. Ich möchte auf letzte Woche, auf den Baum, den wir rausschmeißen müssen, möchte ich aber noch einen draufsetzen, weil die Geschichte tatsächlich an dieser Stelle noch nicht zu Ende ist, wo die Frau verwandelt in die Stadt läuft. Vers 40 geht es noch weiter. Als nun die Samariter zu ihm kamen, also die Leute in der Stadt, die kamen zu Jesus raus, baten sie ihn, dass er bei ihnen bleibe, und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr glaubten um seines Wortes willen. Und dann sprachen sie zu der Frau: Nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, denn wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Weltheiland. Wie grandios, wenn bei dir das Licht angeht. Wie grandios, wenn du Liebe erlebst. Wenn deine Dunkelheit durch Gottes Licht übertüncht wird, wenn sie verschwindet, weil Gott hineinkommt, weil du Gottes Licht und seine Liebe erlebst. Aber was würde passieren, wenn du davon erzählst? Wenn Menschen um dich herum erfahren würden, dass dir Licht und Liebe in deinem Leben begegnet ist? Wenn Menschen um dich herum erleben und von dir hören, dass du geheilt worden bist, dass du gesund gemacht worden bist, dass Gott dich heil gemacht hat, ein Stück mehr, dass Licht und Liebe in deinem Leben Raum bekommen hat, Wurzeln getrieben haben. Wenn in deiner Stadt, in deinem Lebensumfeld, da wo du zu Hause bist, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft, in deinem Freundeskreis, wenn du dort erzählen könntest, dass du Weihnachten erlebt hast, so echt, dass Jesus wirklich in dein Leben gekommen ist mit Licht und Liebe. Das Mindeste, was passieren wird, ist, dass Leute sagen, ey, schön für dich, das freut mich für dich, dass du das erlebt hast, schön. Und das ist schon gut. Das ist schon gut, wenn Leute sich mit dir freuen. Aber vielleicht kommen sie auch auf die Idee, okay, wenn das wahr ist und ich sehe die Veränderung an diesem Menschen, vielleicht sollte ich mich auch raus vor die Stadt begeben und diesem Messias mal begegnen und ihm die Chance geben, Licht in meine Dunkelheit zu bringen. Und vielleicht wird dann jemand sagen, ich fand das cool, was du erzählt hast und ich hab dir geglaubt, was du da erzählt hast. Aber jetzt glaube ich an den Messias, weil ich ihm selbst begegnet bin. Weil ich selbst erfahren habe, dass er wahrlich der Heiland der Welt ist. Weihnachten macht das Licht für uns an. Wenn Jesus kommt, dann flieht die Dunkelheit. Dann flieht deine Dunkelheit. Lass zu Weihnachten Licht und Liebe in dein Leben. Es klingt so pathetisch, so billig. Weihnachten kommt Licht und Liebe in dein Leben. Aber es ist so wahr. Darum geht's. Das feiern wir. Das feiern wir. Licht und Liebe in deinem Leben. Und ich möchte dich mit der Frage entsenden in die zweite Adventswoche. In welche Dunkelheit in deinem Leben möchtest du Jesus hineinlassen? Welche Dunkelheit in deinem Leben darf Gott mit seinem Licht vertreiben? Und da drauf gesetzt noch, auch wenn es steil ist, was muss passieren? Was würde dir helfen? Was muss geschehen, damit du von deiner Begegnung mit dem Licht und der Liebe erzählen könntest? Was brauchst du, damit du davon erzählen kannst? Beweg das mal. In welche Dunkelheit möchtest du Jesus hineinlassen? Und was brauchst du, um von der Begegnung mit dem Licht und der Liebe Gottes erzählen zu können?